Gut gebrüllt im Steuerdschungel. Steueraffe, der ultimative Tax-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen beim Steueraffen. Investieren in Immobilien und die steuerlichen Fallstricke rund um Immobilien, darum geht's auch im dritten Teil unserer Serie. In der aktuellen Folge wollen wir uns der gewerblichen Vermietung und der Immobilie im Betriebsvermögen widmen. Zu Gast bei mir im Steueraffenstudio ist Andreas Thaler von der Hoferleitinger Steuerberatung. Hallo Andreas.
Ja, hallo.
Andreas, wir haben uns in den letzten beiden Folgen mit Investitionen in Immobilien beschäftigt. Die Themen waren kleine Vermietung, große Vermietung, Vermietung von Büro- und Geschäftsflächen und natürlich Umsatzsteuer sowie die Einkommensteuer. Unser erster Spezialbereich heute ist ja die gewerbliche Vermietung. Was verbirgt sich hinter diesem Begriff?
Es geht hier um die Frage, ob bei Vermietung noch Vermietung und Verpachtung, also Vermögensverwaltung ist, oder ob es sich um einen Betrieb handelt, der steuerlich zu Einkünften aus Gewerbebetrieb führt, für den eine Gewerbeanmeldung erforderlich ist und für den Sozialversicherungsbeiträge zu zahlen sind. In den letzten Jahren stellt sich diese Frage oft bei Vermietung einer Immobilie über Plattformen wie Booking.com oder Airbnb. Und ich kann gleich vorausschicken, dass man diese Frage nicht schnell und nicht losgelöst vom Einzelfall beantworten kann.
Das heißt, wie kann man sich diese Situation im Konkreten vorstellen?
Ja, klar ist, dass je weiter man sich von der reinen Raumvermietung entfernt, das Vorliegen von gewerblicher Beherbergung wahrscheinlicher wird. Frühstücksservice, Getränke in Flaschen zum Verkauf, Wäscheservice gegen Aufpreis, regelmäßige Reinigung von Bettwäsche oder Handtüchern oder Reinigung der Wohnung sprechen für das Vorliegen eines Gewerbebetriebs. Die Erscheinungsform, Bezeichnung nach außen, die Dauer der Vermietung, ob tageweise, Wochen oder auf unbestimmte Zeit, der Zweck der Unterkunft, also vorwiegend touristisch vermietet oder anderes, spielt eine Rolle.
Und wenn man jetzt eine Wohnung zu eben Ferienzwecken über Booking.com, Airbnb vermietet, ich meine, das kommt ja häufig vor, ne? Weil so das klassische Ferienhäuschen auf der Alm oder die Stadtwohnung in einer tollen City. Wie geht man jetzt als Investor mit so einer Situation um?
Man wird sich vor allem die eigene Situation hinsichtlich der Sozialversicherung ansehen müssen. Die geht nämlich wirklich ins Geld und eventuell gewisse Unschärfen in Kauf nehmen bzw. Risiken eingehen müssen, will man bei einer reinen Vermietung und Verpachtung bleiben. Ich befürchte nämlich und wage zu behaupten, dass alleine das Anbieten eines Apartments auf Booking.com oder Airbnb für wochenweise Anmietung mit Reinigung nach dem Auszug ohne Vorliegen weiterer Gründe für gewerbliche Vermietung für die Wirtschaftskammer und auch für den Verwaltungsgerichtshof im Streitfall ausreicht, um zu sagen, es sei eine Gewerbeberechtigung nötig. Und damit ist Grundumlage an die Wirtschaftskammer zu zahlen und die Versicherungspflicht bei der Sozialversicherung des Selbstständigen knüpft auch daran an. Aus Sicht der Finanzverwaltung wären das noch Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung. Für die wäre bei dieser Art der Vermietung die Grenze zur gewerblichen Vermietung wahrscheinlich erst überschritten bei mehr als 5 Apartments. Das Vorliegen gewerblicher Vermietung hat im Vergleich zu einer vermögensverwaltenden Vermietung und Verpachtung steuerlich unter vielen anderen folgende Konsequenzen. Die Normalabschreibung beträgt 2,5% statt 1,5%. Die Verluste sind zeitlich unbegrenzt vortragsfähig. Anschaffungs- und Herstellungskosten sind für den Gewinnfreibetrag nutzbar. Das heißt, steuerlich ist eine gewerbliche Vermietung nicht unbedingt von Nachteil.
Aber man muss die Sozialversicherung im Gegensatz zur privaten Vermietung quasi am Radar haben.
Genau, so ist es.
Etwas, von dem man auch immer wieder hört, ist ja das sogenannte Bauherrenmodell. Ist das für Investoren besser geeignet als die Anschaffung einer Mietwohnung?
Das kann man so einfach nicht beantworten. Unbestritten ist aber, dass bei einem Bauherrenmodell wesentlich größere Vorteile erzielt werden können als bei der Vermietung einer durchschnittlichen Wohnung. Dafür geht man abhängig von der Konstruktion des Bauherrenmodells aber auch höhere Risiken ein.
Vielleicht ganz kurz, wie funktioniert so ein Bauherrenmodell?
Ja, ganz allgemein. Bauherrenmodelle werden etwa von Immobilienentwicklern oder Bauunternehmen aufgesetzt und angeboten. Für die ist das natürlich ein Geschäftsmodell. Es gibt recht unterschiedliche Ausgestaltungen. Angeboten wird den Investoren aber kein Wohnungseigentum, sondern ein Miteigentumsanteil an der gesamten Liegenschaft, manchmal mit der Vereinbarung, dass dieser später in Wohnungseigentum umgewandelt wird. Oder man erwirbt gleich einen Anteil an einer Kommanditgesellschaft oder GmbH und Co. KG, die dann die Immobilie erhält. Gegenstand ist in der Regel eine sanierungsbedürftige Wohnimmobilie, bei der durch Konzeption, Abschreibung, Instandhaltung, Instandsetzung, Finanzierung und so weiter in den ersten Jahren relativ hohe Verluste entstehen, die mit den anderen Einkünften verrechnet werden können und so zu Steuersparnissen führen.
Wer macht sowas?
Ja, Zielgruppe der Anbieter sind vor allem besser verdienende Angestellte, Unternehmer, Freiberufler, die in den höchsten Steuerklassen sind. Dazu kommt, dass auch der Kapitaleinsatz relativ gering ist, weil Darlehen zur Sanierung aufgenommen und Förderungen in Anspruch genommen werden.
Vielleicht ganz kurz die Vorteile eines Bauherrenmodells?
Vorteile sind eine hohe Rendite nach Steuer, insbesondere aufgrund der hohen Verluste zu Beginn, ein geringer Kapitaleinsatz und dass die Abwicklung des Kaufs, die Betreuung des Projekts über die gesamte Dauer und die jährliche Bereitstellung des steuerlichen Ergebnisses alles aus einer Hand kommt. Der eigene Aufwand ist daher eher gering.
Aber natürlich gibt es, wo es Vorteile gibt, auch Nachteile, die da wären.
Mögliche Nachteile sind die Insolvenz des Anbieters, Baukostenüberschreitung, damit in Zusammenhang eventueller Nachschusspflicht, Probleme technischer oder gesetzlicher Natur bei der Umsetzung des Projekts, Probleme im Zusammenhang mit Liebhaberei. Immerhin wird ja, zumindest unter der Hand, mit Verlusten und entsprechender Steuersparnis geworben. Probleme bei der Begründung von Wohnungseigentümern können auftauchen. Man ist relativ lange gebunden, also 20 Jahre plus, beziehungsweise man hat Nachteile bei vorzeitigem Ausstieg aus dem Projekt. Und dann kommt noch dazu, dass man geringe Mitsprachemöglichkeiten hat und der Anbieter einen Informationsvorsprung hat. Es soll zum Beispiel unlautere Anbieter gegeben haben, die nicht unbedingt das größte Interesse am Erfolg des Projekts gezeigt haben und den entmutigten Investoren dann irgendwann die günstige Ablöse ihres Anteils angeboten haben.
Das soll in der Praxis vorkommen.
Ja, genau. Und die genannten Vor- und Nachteile können aber unterschiedlich ausgeprägt sein, je nachdem, ob es sich um ein sogenanntes großes oder kleines Bauherrenmodell handelt. Wobei es da keine einheitliche Definition gibt und die üblicherweise angebotenen sind eher kleine Bauherrenmodelle, bei denen der Investor wenig zu entscheiden hat und gewisse Risiken abgeschwächt sind.
Was empfiehlst du jetzt einem Investor?
Ja, wenn es ein Bauherrenmodell sein soll, würde ich eher auf einen etablierten Anbieter setzen und ich empfehle, die Verträge von einem spezialisierten Anwalt prüfen zu lassen, bevor man unterschreibt. Wenn man schon etwas in den Bereich Immobilien eingetaucht ist, die finanziellen Mittel und Zeit und Muße hat, kann man auch selbst ein sanierungsbedürftiges Objekt anschaffen und das beschriebene Modell nachahmen. Es macht zwar einiges an Arbeit, aber man hat sein Glück eher selbst in der Hand.
Du bist auf der Suche nach einem Steuerberater? Dann bist du bei Hofer Leidinger Steuerberatung gut aufgehoben. Nutze jetzt die Möglichkeit eines kostenlosen Erstgesprächs. Denkbar, machbar. Mehr dazu unter www.hoferleidinger.at.
Andreas, ein weiteres Gebiet, das wir noch beleuchten wollen, ist die Anschaffung einer Immobilie in einer Kapitalgesellschaft. Was sind jetzt hier die Besonderheiten?
Beim Kaufen und Vermieten in einer Kapitalgesellschaft, also vor allem in Gesellschaften mit beschränkter Haftung, Flexco oder auch in einer Aktiengesellschaft, gibt es viele Unterschiede im Vergleich zur Anschaffung im Privatvermögen. Im Weiteren spreche ich da vereinfacht jetzt nur mal von der GmbH. Für die Anschaffung einer Immobilie zu Anlagezwecken in einer GmbH kann es mehrere Gründe geben. Erstens ist eigentlich kein Grund, sondern eine Voraussetzung. Und zwar ist es gesetzlich erlaubt, in einer GmbH eine Immobilie anzuschaffen und zu vermieten, auch wenn das für den eigentlichen Betrieb, zum Beispiel eine Gärtnerei, nicht notwendig ist. Ein Gärtner als Einzelunternehmer könnte seinem Betrieb kein Vermietungsobjekt zuordnen.
Schaut's mit Gewinnen aus?
Ja, wenn in einer bestehenden GmbH Gewinne angefallen sind, die weder für die Fortführung oder Erweiterung des Betriebs erforderlich sind, noch von den Gesellschaftern für die private Lebensführung benötigt werden, dann muss man sich überlegen, also wenn diese Gewinne an die Gesellschaft ausgeschüttet werden sollen, fallen aktuell 27,5% Kapitalertragssteuer an. Um diesen Betrag hätte man bei nachfolgenden Immobilienkauf im Privatbereich schlicht weniger finanziellen Spielraum. Und falls man später zum Schluss gelangt, man will doch wieder Geld in der GmbH investieren, kann man es zwar einzahlen, aber die einmal abgeführte Käst bekommt man natürlich nicht wieder zurück. Ein Nebengrund könnte eine gewisse Verwaltungsvereinfachung sein. In einer bestehenden GmbH hat man schon ein Rechnungswesen, die Abschlusserstellung ist etabliert und so weiter und so fort. Wenn man Ausschüttung macht und privat in eine bzw. vor allem die erste Immobilie investiert, muss man das alles erst in Gang bringen. Dann noch ein Grund für die Anschaffung einer Immobilie in einer GmbH ist folgender. Wenn man zum Beispiel privat mehrere Objekte umsatzsteuerfrei vermietet und oder als Einzelunternehmer umsatzsteuerlich in der Kleinunternehmerregelung ist, könnte man bei einer zusätzlichen Immobilie Gefahr laufen, die Umsatzgrenze von 55.000 Euro zu überschreiten, also die Kleinunternehmergrenze. Und das hätte zur Folge, dass auf sämtliche Umsätze Ust abgeführt werden muss. Dem kann man entgehen, wenn man eine GmbH gründet und die Anschaffung in dieser GmbH macht. Die ist dann ein eigenes Umsatzsteuersubjekt.
Wie schaut es im Bereich einer Veräußerung aus?
Bei Veräußerungen fallen im privaten Bereich, zumindest bei Neuvermögen, 30% Immobilienertragssteuer an, in der GmbH aktuell 23% Körperschaftssteuer. Also ein Vorteil für die GmbH, wenn man danach neu investieren will. Will man das Geld aus dem Verkauf ausschütten, fallen noch 27,5% Käst von der Ausschüttung an und es wird eher ein Nachteil daraus.
Gibt es weitere Gründe, warum man quasi eine Immobilie zu Anlagezwecken in einer GmbH erwirbt?
Ja, wenn man ein riskantes Projekt stemmen will, kann es wegen der beschränkten persönlichen Haftung ebenso sinnvoll sein, das Investment in einer GmbH zu machen. Voraussetzung ist dabei, dass man für Kredite keine persönliche Haftung eingeht, Privat- und GmbH-Sphäre sauber trennt und als Geschäftsführer insbesondere unternehmensrechtliche und insolvenzrechtliche Vorschriften beachtet. Dann gibt es noch einen weiteren Grund, der auch mit der Haftung zu tun hat. Wenn man gemeinsam ein Projekt angeht, haften die Miteigentümer in der Regel solidarisch für den gesamten gemeinsamen Kredit, für die gesamten Schadensersatzansprüche eines Dritten etc. Mit einer GmbH kann man die Haftung zumindest auf das eingezahlte Kapital beschränken.
Also fast nur Vorteile, wenn man zu Anlagezwecken eine Immobilie über die GmbH kauft?
Ja, es gibt sehr viele Vorteile. Man muss aber auch die andere Seite im Blick behalten. Insbesondere, wenn man nur für ein Immobilieninvestment eine GmbH gründet und erhält, sind die Kosten erhöht. Man braucht zur Gründung einen Gesellschaftsvertrag. Die Jahresabschlüsse sind aufwendiger und damit teurer. Geschäftsführerwechsel, Abschlüsse etc. müssen ins Firmenbuch eingetragen werden. Je nachdem, wie sich die Investition im konkreten Fall darstellt, kann es steuerliche Vorteile und Nachteile haben. Zum Beispiel können die Verluste aus Vermietung in der GmbH vorgetragen und mit zukünftigen Gewinnen verrechnet werden. Wenn im Privatbereich Verluste aus Vermietung und Verpachtung nicht mit positiven Einkünften aus anderen Bereichen im gleichen Kalenderjahr verrechnet werden können, gehen sie schlicht verloren.
Andreas, welche Unterschiede zwischen Immobilieninvestments im Privatbereich und über eine GmbH gibt es noch?
Ja, im Detail gibt es viele Unterschiede, vielleicht nur noch einer. Nachdem eine GmbH betriebliche Einkünfte hat, ist die Grundanteilverordnung nicht anwendbar. Das bedeutet, dass die Aufteilung der Anschaffungskosten auf den Grundanteil und den abschreibungsfähigen Gebäudeanteil nach tatsächlichen Verhältnissen zu erfolgen hat. Es ist zum Beispiel der Verkehrswert des Grundes und des Gebäudes zu bestimmen und der Kaufpreis im Verhältnis dieser Werte aufzuteilen. Das nennt man Verhältnismethode. Jedenfalls kann man kreativer sein als bei der Anwendung der Grundanteilverordnung im privaten Bereich.
Und somit auch wieder ein paar Kosten sparen.
Vielleicht.
Andreas, vielen Dank für den Überblick. Ich glaube, jetzt haben wir in den letzten drei Teilen oder in den gesamt drei Teilen das Thema Investieren in Immobilien gut abgedeckt. Sollte es jetzt dennoch Fragen geben, wie erreicht man dich am besten?
Ja, per Mail an graz@hoferleitinger.at oder per Telefon
an 05 97 98. Und natürlich könnt ihr eure Fragen auch über unsere Social Media Kanäle stellen. Wir leiten die gerne an Andreas und an das Team der Hofer Leitinger Steuerberatung weiter. Perfekt. Danke nochmal, Andreas, für den Überblick und die tolle Zusammenfassung. Und danke euch fürs Zuhören. Tschüss.
Ciao.
Das war Steueraffe. Wenn ihr noch Fragen, Wünsche oder Anregungen habt, nutzt die Social-Media-Kanäle. Den Steueraffen findet ihr auf Facebook und auf Instagram. Hinterlasst einfach ein Like oder einen Kommentar. Und wenn ihr keine Podcast-Folge mehr verpassen wollt, dann abonniert den Steueraffen in eurer favorisierten Podcast-App. Weitere Infos findet ihr auch unter www.steueraffe.at. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, gut gebrüllt im Steuerdschungel.